24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.
Heute zu Gast im Podcast 24/7 ist Schwester Elisabeth Christiani. Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich ahne, dass das eine besondere Folge wird, weil wir die große Freude haben, dass du als Diakonisse heute zu Gast bist. Und das nicht als irgendeine Diakonisse, sondern als eine, die schon sehr, sehr lange in Bethel ist, nämlich sage und schreibe 79 Jahre. Das ist richtig, oder?
Seit 1946.
Und da warst du knappe 18 Jahre.
Nein, gerade 18. Ja. 18 musste man sein, wenn man nach vorher wurde man von Sarepta nicht genommen.
Ja. Und das, bevor wir in dein Leben und deine Zeit in Bethel eintauchen, habe ich so in Vorbereitung auf das Gespräch gedacht, das ist ja schon etwas ganz Besonderes, weil man eine Diakonisse ja vielleicht so oder ich mit den Stichworten von Bescheidenheit, Demut verbinde. Und das ist das bei dir auch, ohne Frage. Aber auf der anderen Seite ist es auch ein bisschen in den Zahlen ein Leben der Superlative. 79 Jahre Bethel, 70 Jahre Einsegnung als Diakonisse in diesem Jahr. Du hast 40 Jahre als Krankenschwester selbst im Haus gearbeitet und bist in diesem Jahr 32 Jahre pensioniert und ehrenamtlich bei uns tätig als Küsterin. Ich habe mit den Zahlen gar nicht gewusst, wo ich zuerst anfange. Wie fühlt sich das denn eigentlich alles so an, jetzt, wenn du mit 97 einmal auf den ersten Abschnitt deines Lebens zurückblickst?
Ja, der erste Abschnitt, ich bin in einem christlichen Elternhaus aufgewachsen, auf dem tiefsten Dorf. Wir gehören zum Kreis Minden-Lübbecke, Friedewalde, schöner Name für das Dorf.
Ja.
Und von Bethel hatte man nur, kannte man Dr. Willmanns. Wenn jemand sehr krank war bei uns auf dem Dorf, dann fuhren die nach Bethel zu Dr. Willmanns. Der operierte. Das waren so der erste Operateur auch in Gilead.
Und das war ja auch zu der Zeit, muss ich mal unterbrechen, noch ein relativ junges Krankenhaus. Das ist ja erst 1913 gegründet.
Natürlich.
Also in, bis
ja,
28 geboren.
Aber
also,
Bethel kannte man, auch auf dem tiefsten Dorf. Und ja, ich hatte eigentlich so, ging zum Kirchenchor und auch half bei in der Jugendarbeit ein bisschen mit im Dorf. Und dann bekamen wir einen Pastor, der kam aus der Uckermark. Damals kamen ja die Flüchtlinge aus dem Osten auch nach Westfalen hin. Und unser Pastor war gefallen aus der Gemeinde in Stalingrad. Und der Neue, der nun kam, der Pastor, mit dem hatte ich eigentlich gleich einen guten Draht zu dem. Und der sagte eines Tages, ich hatte viele Gespräche mit ihm gehabt, ich könnte mir vorstellen, dass du mal Diakonisse würdest. Ich sag, was ist das denn? Ja, und so fing das an und er hat dann auch die Verbindung hier nach Sarepta hergestellt und das war dann auch meine erste Bahnfahrt mit meiner Mutter und dem Pastor hier nach Bethel. War schon was Besonderes. Ja, und dann wurde ich...
Bist du hier geblieben?
Nicht gleich geblieben, nein. Ich musste ja erst 18 sein. Ja. Und dann bin ich aber am 2. Oktober 1946 haben meine Eltern mich hier nach Bethel gebracht. Es war für, ich hatte noch einen 3 Jahre jüngeren Bruder und einer, der 15 Jahre jünger war, noch. Und die beiden Jungs, die blieben nun zu Hause. Und ich war dann weg. Und dass dieses nach Sarepta kommen, war ja, es war eine ganz schlechte Zeit. Es gab nur zugeteiltes Essen und zu kaufen eigentlich so gut wie gar nichts. Und, aber so die Ordnungen, die vorher in Sarepta galten, die wurden schon auch sehr eingehalten und man musste auch vorzeigen, was man mitzubringen hatte an Wäsche und. Und ich hatte von einer, das ist jetzt so nebenher, einer Patentante ein Nachthemd mit gehäkelter Spitze, hatte die sich wirklich vom Herzen gerissen, mir mitgegeben. Als ich das hinlegte, wurde geguckt und gesagt, das geht aber nicht. Die Spitze muss ab. Ich sag, nähen kann ich nicht. Da helfen wir Ihnen bei. Fertig.
Ah ja, dann wurde gelernt. Ich merke, das ist alles so faszinierend, wenn ich das so höre, in einer Mischung aus einer großen Ehrfurcht vor diesem Weg. Und habe mich gerade nochmal so gefragt, ist es so ein Weg gewesen, der sich für dich auch aus der Situation der damaligen weltpolitischen Lage ergeben hat, zu sagen, in diesem ganzen Chaos des Zweiten Weltkrieges und des ersten Jahres danach, als 18-Jährige, das ist jetzt erstmal ein Ort, wo ich sein kann und wo ich eine gewisse Sicherheit habe und Orientierung? Oder ist es gewesen, die Eltern haben gesagt und der Pastor, da stellen wir dich vor? Was ist eigentlich dein Wunsch dabei gewesen? Hast du gemerkt, das ist was mich fasziniert?
Wie gesagt, ich bin auf dem tiefsten Dorf aufgewachsen und auf den Höfen, die Jungs, so mein Bruder auch, die wurden dann zum Gymnasium geschickt nach Minden. Und da musste man ja erstmal hinkommen, da fuhr kein Bus so. Und aber für die Mädchen war das nicht so gültig. Die konnten ja heiraten. Und wenn ich das so beobachtete auf den Höfen, wie das denn hinterher aussah mit dem Wegheiraten und so, da dachte ich, nee, das kann deins nicht sein. Ne?
Ja. Also war der Weg nach Sarepta und das ist jetzt vielleicht...
Dann kam eben dieser Pastor aus der Uckermark, zu dem ich gleich einen guten Draht hatte und der sagte dann, eines Tages, er konnte sich vorstellen, dass ich, weil ich schon das Bedürfnis hatte, irgendwie zu helfen auch. Und der hat dann eben, so das dann gemacht, dass ich dann hier eine Vorstellung hatte in Sarepta, fuhr mit meiner Mutter, ich glaube, das war meine erste Bahnfahrt überhaupt, und dann hieß es ja, aber 18 müsste ich erst sein.
Ja. Und jetzt hast du dich ja, und das müssen wir mal ein bisschen vertiefen für die Menschen, die uns hören und Sarepta jetzt gar nicht so kennen. Sarepta ist eine Schwesternschaft, in der du jetzt so lange bist, die 1869 hier in Bethel gegründet wurde, also 2 Jahre nachdem Bethel überhaupt hier gegründet wurde und geht zurück auf die schöne Geschichte, dass es hier in Bielefeld den Likörfabrikanten Gottfried Bansi gab. Und der hatte erlebt, dass seine schwerkranke Frau von den Diakonissen der Kaiserswerther Diakonie gepflegt wurde und er sagte, sowas müsste es hier auch geben und hat dann, wenn ich das so richtig verstanden und nochmal nachgelesen habe, dafür gesorgt, dass es eine ähnliche Gemeinschaft gibt. Und dann
Gottfried Bansi war also schon ein wesentlicher Name auch.
Ja. Und jetzt ist so, hast du dich ja als 18-Jährige in diesem Weg auch im Beobachten, könnte mein Weg als junge Frau auf dem Dorf sein? Das sehe ich eher nicht so. Für den Weg der Sarepta-Schwesternschaft mit den Stichworten genossenschaftliches Leben, Ehelosigkeit und Tracht entschieden. Jetzt ist meine Tochter, meine Älteste, heute 18 Jahre alt. Wie erklärst du heute einer 18-Jährigen, für welches Leben du dich da entschieden hast? Was ist daraus für dich geworden?
Da gab's nicht viel zu erklären. Und da wurde auch gar nicht viel erklärt. Ja. Und ich hatte auch keine Ahnung, was hier in Bethel überhaupt stattfand oder was es gab. Ich bin einfach auch gutgläubig mit dem Pastor, der sagte, ich glaube, das ist was für dich. Und dem vertraute ich und ihm auch, dass ich dachte, wenn das der Weg Gottes mit dir ist, dann machst du das.
Ja, und Was ist denn für, also was hast du denn für dich entdeckt in Bethel? Wo ist denn sozusagen der Punkt gewesen? Also irgendwann ist ja sozusagen die Gutgläubigkeit und dem Vertrauen, dass das ein guter Weg ist, auch den eigenen Erfahrungen gewichen. Oder du hast gemerkt, jetzt?
Als ich hier dann eingetreten bin, 46, kam ich in ein Haus mit schwerstbehinderten Kindern. Das war für mich eine neue Welt. Ich hatte sowas noch nie gesehen, denn im Dritten Reich wurden die ja entweder versteckt oder vorher umgebracht. Mhm. Und dann kam ich in ein Haus, steht noch, Alt-Betfagi heißt das, da waren schwerstbehinderte Kinder und Diakonissen, die betreuten. Und ich kam da als Probeschwester, hieß man dann, ne, hin, hatte solche Kinder nie gesehen. Das war für mich eine total neue Welt. Aber ich muss bis heute sagen, ich hatte wirklich ganz tolle Mitschwestern, die sich um mich gekümmert haben, die mir geholfen haben, diese Welt zu verstehen und auch zu lernen, mit diesen Kindern etwas zu machen zu können, mit denen zu spielen oder mit denen zu reden. Die verstanden ja kaum etwas, weil die waren wirklich alle schwerstbehindert. Aber, und das war für mich erstmal auch eine ganz neue Welt. Und da arbeitete man im ersten Jahr. Das war die Anfangsprobezeit.
Die Bewährungszeit.
Sozusagen.
Und die hast du ja aber so für dich auch, also gar nicht jetzt im Blick auch von den anderen auf dich, nach dem Motto, ja, die Elisabeth, die macht das schon ganz gut, sondern für dich auch zu sagen, das ist mein Weg, den kann ich gut weitergehen.
Ja, und da habe ich eben gemerkt, dass mir das Helfen schon wichtig war. Und ich bin eben nicht gekommen, um Krankenschwester zu werden. Nicht? Dass ich dann nachher nun, dass Gilead mein Zuhause wurde, das hat sich so ergeben.
Wie kam es dazu, dass Gilead dein Zuhause wurde?
Weil das Mutterhaus, weißt du, es war so, man sagte nicht, ich habe mir vorgestellt, ich könnte da mal arbeiten oder so. War nicht. Man wurde ins Mutterhaus bestellt und da saßen kompetente Leute und dann hieß es, wir haben gedacht, sie gehen jetzt dahin. Ja, und dann ging man dahin.
Und gab es, ich muss mal ein bisschen neugierig fragen, gab es manchmal in diesen Stationen deines langen Lebens auch so einen inneren Widerstand, der gesagt hat, ah Leute.
Später habe ich im OP gearbeitet, im Gynäkologischen und ja, es ging ja auch, die Lehrt war ja so die Hochburg der Diakonissen und alles, was Leitungsaufgaben hatte, waren Diakonissen eben. Und da hatte ich wirklich eine erste OP-Schwester, die mir manchen Tag schon sehr schwer gemacht hat. Und dann kamen natürlich so Fragen, war das überhaupt jetzt richtig, was du gemacht hast oder so. Aber ich hab dann auch meinem Gott vertraut und gesagt, er hat dich jetzt hier hingeschickt und du wirst das hier schon aushalten.
Ist das Grundverständnis, was ich an dieser Stelle höre, was glaube und an dieser Stelle dein Dienst auch ist, da, wo du hingestellt bist, gehst du diesem Auftrag nach?
Ja.
Ja. Jetzt haben wir schon gehört, und das will ich auch nochmal ganz kurz sagen, für die Hörerinnen und Hörer, die Bethel gar nicht so kennen, dass das Bild der Pflege und in der Verwaltung in den ersten Jahren seit 1913 ja maßgeblich geprägt war durch die Diakonissen der Sarepta-Schwesternschaft, eben auch in dieser typischen Tracht mit Haube. Das war das Bild eben auch. Dadurch zeichnete sich auch unser Haus ein ganzes Stück aus, bis weit in die... Also du hast ja selber bis 1993 gearbeitet, aber dann hat die ja schon die Pflege auch in anderen Bereichen Einzug gehalten. Also das war ja längst ein professionalisierter Beruf, aber das gehört nochmal dazu, ganz wichtig. Und du hast mal erzählt, da habe ich mich dran erinnert, du hast noch auf Stationen mit gewohnt, ne?
Ja, das war so, wenn man eine Station übertragen bekam als Stationsleitung, dann schlief man da auch.
Völlig verrückte Geschichte. Das müssen wir ein bisschen vertiefen, weil es kann sich heute kein Mensch mehr vorstellen, dass man sagt, Stationsleitung.
Das stimmt. Ich habe vor einiger Zeit, sollte ich vor den grünen Damen, habe ich da was erzählt. Und dann habe ich das auch so gesagt. Ich sagte, ja, und das war ganz einfach. Man schlief neben der Teeküche auf der Station. Nach einer ganzen Zeit sagt jemand, und wo hatten Sie Ihre richtige Wohnung? Ja, das war's.
Ja. Aber war das denn auch so, dass du automatisch der Nachtdienst warst? Also war da noch anderes Personal?
Nein, eine Nachtwache gab es, aber heute gibt's ja dennoch eine Hauptwache, die dann so durchs Haus geht und schaut, ob alles... Ja. Das gab es zu der Zeit nicht. Wenn die Nachtwache auf der Station Probleme hatte, dann kam die nachts ins Zimmer der Stationsleitung und fragte, dem geht's nicht so gut, was soll ich da machen? Mhm. Ne? Und das konnte manche Nacht passieren. Ne?
Ja, aber so mit Arbeitszeitgesetz und so weiter, das war nicht alles ganz konform, würde ich sagen, nach heutigen Maßstäben.
Nein, davon war überhaupt nicht die Rede. Man arbeitete, man hatte am Tage in der Regel 2 Stunden Freistunde. Mhm. Und zu unterschiedlichen Zeiten. Als Stationsschwester meistens in der Mittagszeit ging man dann 2 Stunden ins Zimmer. Und das war denn, und sonst war man von morgens 6 bis abends 8 auf Station. Mhm. So einfach war das.
Ja, und gab es trotzdem in dieser Zeit sowas wie, wenn es Freizeit gab, wie sah die aus? Also diese 2 Stunden gut am Tag, aber hast du auch mal Urlaub gemacht oder?
Doch, Urlaub gab es regelmäßig und ich bin 20 Jahre immer zu meinen Eltern gefahren, weil ich dachte, das bin ich ihnen schuldig, wenn ich schon weggegangen bin. Mhm. Und das war auch immer sehr schön und ich habe bis heute ein Zimmer in meinem Elternhaus.
Mhm. Das gibt's noch, dein Elternhaus?
Ja.
Und wer wohnt da heute? Wer hat das?
Meine Schwägerin wohnte da, mein Bruder hatte
das. Ja, der hat das übernommen.
Und dann hatten sie natürlich, wir hatten Vieh. Und vom Stall hat sich ein Neffe eine Wohnung gebaut. Die wohnen nebenan. Meine Schwägerin hat ein ganzes Haus mit langer Diele.
Ah ja, und da, wenn du jederzeit Lust und Zeit
könnte
hast,
ich,
darfst du kommen und hast einen Platz auf dem alten elterlichen Hof. Das ist ja auch eine schöne Geschichte. Also ist ja noch ein Superlativ nach so vielen Jahren. Ist ja auch nicht selbstverständlich.
Das muss ich auch sagen. Ich habe bis heute einen guten Draht zu meiner Familie und wie gesagt, mein Neffe, der Älteste von meinem Bruder, der hat von Anfang an gesagt, nee, ich gehe dahin, wo Tanti, ich bin Tanti in der Familie. Mhm. Und ja, und der kam dann natürlich hier hin und hat hier, er war der Erste, früher gab's nur Schwestern in der Krankenpflegeschule. Mhm. Und er gehörte zu den ersten Jungs, die dann, weil da auch dann geguckt war und dachte man, ja, Nazareth hatte eine Krankenpflegeschule, die Diakone, aber es sollten auch nach Sarepta, da nach Gilead, dann Jungs mit aufgenommen werden und er gehörte mit zu den ersten, die dann Krankenpflegeexamen gemacht haben.
Hat der mal erzählt dir, wie sehr sich gefühlt hat in dieser Frauenwelt?
Nee, er ist nicht so der große Redner.
Aber er hat es wie die Tante gemacht, er hat es hingenommen.
Aber
und ist
er
den
hat
Weg
von
gegangen.
Anfang an gesagt, er ginge dahin, wo ich wäre. Das war also, okay. Ja.
Ja, ich habe mich gefragt, weil ich wollte nochmal auf das Thema Tracht zu sprechen kommen. Ich verrate mal, wir haben jetzt kurz, bevor wir angefangen haben aufzunehmen, kurz uns unterhalten und dann hast du gesagt, dass es für dich ja nie ein Problem ist, morgens aufzustehen und zu entscheiden, was du anziehen musst, weil die Tracht ist da und das macht es relativ einfach. Hast du trotzdem mal in den vielen, vielen Jahren vor einem Geschäft gestanden und gedacht, boah, dieses Kleid, diese Hose, was auch immer, das hätte ich doch gern?
Nee, in der Form hatte ich, weil ich eigentlich auch nie so, ja, die Möglichkeit, weil ich ja wusste, wann soll ich das anziehen? Geht gerade.
Alles sehr pragmatisch.
Wenn, dann habe ich habe das denn immer zweckzivil genannt, mhm. weil ich bin ja 50 Jahre Auto gefahren mhm. und weil das dann praktisch war und im Urlaub war es schon manches praktisch. Ich bin zwar auch viel im Urlaub in Tracht gefahren, aber auch in Zivil.
Mhm. Also das mit dem Auto, das war, so habe ich dich auch noch kennengelernt, mit deinem Golf hier lang zu fahren. Und das war ja auch ein wichtiger Punkt, weil du ja vielen Mitschwestern dadurch auch unterstützt hast, hier Arztbesuche zu machen und den Weg zum Werkstätten. Ich glaube, das ist ja auch nicht ganz leicht gefallen, das Auto abzugeben und zu sagen, aus Vernunftsgründen
aber
irgendwann, das ist auch nicht so lange her, oder?
Ich habe dann gesagt, ich brauche manchmal eine klare Ansage von meinem Gott.
Ah ja.
Und
hat er gesagt?
Ich habe es zu Schrott gefahren und dann hatte sich das erledigt.
Und er hat dich heilen gelassen und dann war es eine klare Ansage. Das ist aber noch nicht so lange her, oder?
Nein,
zwei, drei Jahre auf
dem Parkplatz hier oben.
Ja, gut. Dann war die Ansage da. Aber das bringt mich nochmal zu dem Gedanken, also diesen Teil deiner langen Zeit jetzt. Ich hatte das vor ein oder letztes Jahr auch zur Pensionärsfeier gesagt. Da hattest du ja so ein Jubiläum. Du hast ja schon über 30 Pensionärsfeiern mitgemacht. Das ist ja auch so ein Jubiläum, was ja viele gar nicht erleben. Aber du bist da ja nicht einfach in den Ruhestand gegangen und hast das Leben an dir vorbeiziehen lassen, sondern bist ja nach wie vor aktiv gewesen. Viel für deine Mitschwestern und dann auch für die Kapelle in Gilead, ja eine ganz wichtige Figur bis heute. Jetzt über 32 Jahre. Wie bist du zu diesem Dienst dann gekommen?
Ja, es gab, als ich noch im Dienst war, hat mein Neffe, der ja Hygienefachkraft war und keinen Sonntagsdienst machen brauchte, der hatte ja sonntags immer frei. Und dann hatten sie den angesprochen, ob er nicht mal Küsterdienst machen würde. Ja, hat er denn auch gemacht. Und als ich aufhörte, da sagte er sofort, dann kannst du aber jetzt den Küsserdienst übernehmen. Er wohnt in Werther und spielt da auch im Posaunenchor, mhm. hat da so Aufgaben noch und so. Und ja, und so ist das gekommen, dass ich dann den Küsserdienst übernommen habe. Und ja, dann habe ich, weiß nicht nach wie vielen Jahren, dann waren auch ein paar andere da und dann habe ich dann mal Pause gemacht und dann hieß es, nee, nun ist aber keiner mehr da, geht ja auch nicht, geht auch im Grunde nicht. Ne? Hm. Und so ist das dann geblieben und die Weggemeinschaft mit Pastor Appelt war einfach, es waren schöne Jahre.
Ja, ne? Ja.
Es war ganz schön.
Mir ist nochmal so aufgefallen, ich habe nochmal versucht, die Zeitgeschichte deiner Zeit ja fast 80 Jahre Bethel, du hast ja auch einige Vorstandsvorsitzende kennengelernt und bist ja unter anderem, wenn ich das richtig sehe, also du bist ja, es gab drei ja Friedrich von Bodelschwing, die die Anstalt geleitet haben. Friedrich von Bodelschwing, den Älteren, dem wirst du nicht mehr begegnet sein. Das kann ich von den Lebenszeiten her nicht sein. Der zweite Friedrich von Bodelschwing, der ist bis 46 Anstaltsleiter gewesen. Bist du dem noch begegnet?
Nein, der war gerade schon, der ist sehr plötzlich gestorben.
Oh ja.
Und der war also gerade gestorben. Außerdem war es in Sarepta so, Sarepta hat einen eigenen Vorstand. Da war im Wesentlichen Pastor Brandt sehr maßgebend, wirklich ein sehr guter Theologe mhm. auch und der sehr viel. Und wir hatten eben auch eine sogenannte Vorsteherin und eine Stellvertretung. Das hatte auch alles seine große Ordnung, kann man sagen. Und mit dem Bethel-Vorstand hatten wir eigentlich wenig zu tun.
Ja, ja. Mhm.
Dass man wusste, wer da die Leitung hatte, Bodelschwing und. Aber mehr auch nicht.
Mhm.
Und es gab ja dieses Diakonenhaus Nazareth. Das ist zwar etwas später nach uns entstanden, aber in Nazareth durften wir kaum zur Seite gucken, nicht? Also das war nun total tabu, dass wir uns mit den Diakonen hätte man keine Freundschaft anfangen dürfen.
Weil das alles junge Männer waren oder weil das sozusagen eine Bruderschaft war und das war dein Nazareth und das war Sarepta, oder?
Weil das ja Männer waren.
Ah, ja. Ja gut, ich meine, es ist ja auch irgendwie, da gibt's ja auch gewisse Gefahren, wenn man sich sozusagen für eine Ehelosigkeit entscheidet.
Die hat es dann auch ab und an gegeben. Mhm. Aber und bis heute, aber gut, heute redet keiner da mehr.
Also das ist ja auch nochmal wichtig zur Vollständigkeit zu sagen, du gehörst ja zur Sarepta-Schwesternschaft der alten Ordnung in Genossenschaft, Ehelosigkeit und Tracht. Ja. Und es gibt ja die Sarepta-Schwestern der neueren Ordnung, die nach wie vor in diesem als geistliche Gemeinschaft unterwegs sind, aber in ihren Familienleben, in ihren Berufen, ich glaube deutschlandweit verteilt, aber hier das Mutterhaus nach wie vor als geistliche Mitte haben. Ne?
Ich habe vor ein paar Jahren war ich mal irgendwie mit einer Reise unterwegs und dann haben wir auch, ich glaube in Thüringen war das, ein Mutterhaus besucht, aber auch da ist es so, dass kaum oder keine eigentlich mehr gekommen sind, in unserer Form einzutreten auch, weil ja, man lebt heute insgesamt ja anders als zu unserer Zeit und als ich kam, war ja auch das Ganze sehr gefestigt, die Ordnungen in den Mutterhäusern. Denn das waren ja, die Katholiken hatten ja auch, es gab Nonnen, aber da waren auch viele Orden, also Männerhäuser ja, ne, die und das war in der evangelischen Kirche, da gab's zwar Diakonissenhäuser, aber für Männer wenige. In Nazareth war schon was Besonderes auch da. Mhm.
Wenn unser Podcast, unser Gespräch, was wir jetzt gerade führen, zu hören sein wird, dann ist es fast Weihnachten, weil wir den so im Dezember irgendwann rausbringen. Und du hast ja dann viele, viele Weihnachten in Bethel gefeiert. Wie ist Weihnachten für dich? Wie machst du das? Wie feierst du das?
Wenn ich an die Klinik denke, dann war die Weihnachtszeit schon immer auf der Station eine besondere. Wir haben uns bemüht, ja, wenn ich heute darf man ja keine Kerzen mehr so rumstehen haben, will ich mal sagen. Aber wenn ich denke, erstmal habe ich viele Kerzen selber gemacht und habe auch an Weihnachten, eigentlich hatte ich so für mich den Ehrgeiz, immer die Weihnachtsgrüße oder Geschenke für die Mitarbeiter selbst zu machen. Mhm. Ich habe nächtelang dann Batik-Sachen gemacht und sonst was. Mhm. Und das war auch, war so eine Marke von mir. Aber die Advents- und Weihnachtszeit war schon immer eine besondere. Und stell dir mal vor, wir hatten immer in jedem Zimmer einen richtigen Weihnachtsbaum mit richtigen Kerzen. Das kann man sich heute nicht mehr vorstellen.
Also
es wäre gar nicht mehr erlaubt. Ja,
neben dem ganzen Aufwand, das aufzustellen und zu begutachten und so
und
weiter,
auf würde jeder der Brandschutz auf jeder Fensterbank standen Kerzen. Mhm. Ne? Also die Weihnachtszeit war schon eine besondere, auch in der Klinik. Ja. Und für die Patienten war ja die Weihnachtsfeier immer ein paar Tage vor Weihnachten, so dass sie dann auch alle noch da waren und erst danach entlassen wurden, wenn sie nach Hause durften. Insofern war also die Weihnachtszeit war für uns auf der Station, auch für alle Mitarbeiter eigentlich schon was Besonderes.
Mhm. was es für dich Weihnachten dann leider wahrscheinlich nur nicht gab. Ich habe gelesen, du bist eine große Verehrerin von Spargel. Du könntest das ganze Jahr Spargel essen. Den wird es Weihnachten wahrscheinlich nicht mehr gegeben haben. Was ist für dich, wann wird für dich persönlich Weihnachten mit, was das Essen angeht? Gibt es da was Besonderes, wo du sagst, das verbinde ich mit Weihnachten?
Nein.
Ja, da bist du
nicht. Das und mit dem Essen, man war ja auch als Stationsschwester in der Gemeinschaftsverpflegung. Ich hätte mir nicht mal eine Tasse Kaffee selbstständig kochen können, weil ich keinen Kaffeeautomaten oder sonst was hatte. Sowas gab's alles nicht.
Ja.
Das war nur Gemeinschaft.
Mhm.
Und so war das auch mit dem Essen. Man ging jeden Mittag in den Speisesaal zum Mittagessen. Und da wurde dann die Zeitung vorgelesen.
Mhm. Und im Grunde machst du das ja so, wie es geht, bis heute, weil du lebst ja im Stift oben und mit den Schwestern, die da noch sind. Und auch wenn auch die Gemeinschaft sehr reduziert ist. Aber da, wo es geht, lebt ihr ja die Gemeinschaft bis heute, ne?
Das stimmt. Aber mit dem Essen mache ich das im Augenblick ja noch selber. Ich so dies aus dem bestelltem Essen, bis jetzt brauchte ich es nicht. Ich bin keine Hausfrau, aber man verhungert ja nicht. Man kann ja auch Halbfertiges kaufen. Ja. Ne?
Da, also wer 97 geworden ist, mit diesen unterschiedlichen Wegen wird wohl dafür sorgen können.
Und das ist was. Ich kann bis heute, ich bin da auch wirklich, ja, gut bedacht worden vom lieben Gott. Ich kann alles vertragen. Ich habe kein Problem mit dem Essen. Ich könnte abends spät Mittag essen, aber ich kann das auch mittags, ne?
Elisabeth, ich danke dir ganz herzlich für dieses sehr schöne, wunderschöne Gespräch und freue mich wirklich sehr, dass das gelungen ist, dass wir das hier machen konnten. Vielen Dank.
Das war 24/7. Der Podcast des Evangelischen Klinikums Bethel.